Universität Hamburg.
Ja, vielen Dank, Ottrup, für die nette Einführung, für die Vorschusslorbeeren. Ich werde in meinem Vortrag, das sieht man jetzt eigentlich schon am Titel, sozusagen an ganz viel anschließen, was bereits gesagt wurde, das vielleicht nochmal, ich hoffe, nochmal in eine andere Richtung auch drehen. Und ja, da freue ich mich auch auf die Diskussion zwischen den verschiedenen Positionen. Mein Ausgangspunkt ist diese Beobachtung, die auch schon zur Sprache kam, nicht zuletzt in dem Einführungsvortrag von Ottrud Gutjahr, sozusagen zwischen Sprachverlust, Sprachnot durchaus auch und dieser Sprachkreativität, die sozusagen so ein Spannungsverhältnis in dem Werk von Emine Sefki Östermaa zur Verfügung stellt. Ich werde mich nun allerdings diesem Geflecht sozusagen nähern, indem ich andere literarische Referenzen zum Sprachwechsel beiziehen werde, wobei mir für mich eben das Interessante ist, dass die irgendwie, dass sich alle an einem ähnlichen Problem, an einer ähnlichen Spannung abarbeiten. Ich werde also einen weiteren Bogen schlagen. Ich fange an mit Theodor W. Adorno, der mir da sozusagen eine Theorie zur Verfügung stellt, und werde mich dann über die deutsche Exilliteratur zum Dadaismus vorarbeiten. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen werden. Theodor W. Adorno, der sich selbst infolge seines Exils aus Nazi-Deutschland mit Fragen des Sprachwechsels auseinandersetzen musste, verfasste nach seiner Rückkehr nach Frankfurt am Main 1949 zwei Schriften, in denen er über Fremdwörter, Wörter aus der Fremde, wie er sie nennt, nachdenkt. Adorno wendet sich dabei nicht nur gegen die puristische Position, die eine Elimination der Fremdwörter aus der deutschen Sprache fordert, sondern mindestens ebenso sehr gegen eine liberale Anschauung, nach der fremde Wörter harmlos seien, Worte wie die anderen auch, die letztlich das Vokabular der Einzelsprache bereicherten. Stattdessen gilt Adornos Reflexion der Sprengkraft der Wörter aus der Fremde. Zitat: Man muss sie verteidigen, wo sie im Sinne des Purismus am schlimmsten sind, wo sie als Fremdkörper den Sprachleib bedrängen. Zitat Ende. Wörter aus der Fremde sind deshalb von Interesse, weil in ihnen eine andere Sprachvorstellung lesbar wird als die gängige organische. Also die im 18. Jahrhundert sich etablierende Idee, eine Sprache wachse gleich einem Baum aus den Wurzeln, die wiederum tief im Territorium einer Nation feststeckten. Die in diesem Modell eigentlich nicht vorgesehenen Fremdwörter bewahrten hingegen, so Adorno, etwas von einer Utopie einer Sprache ohne Erde. Einsehbar wird damit an ihnen, was Sprache überhaupt ausmacht. Sie ist anders als die Bäume, höchst beweglich, transportabel, sie zirkuliert und strebt Um- und Neubildungen an. Mit anderen Worten, Zunge hat keine Knochen, wohin man sie dreht, dreht sie sich dorthin. Fremdwörter sind, nun wieder Adorno, geradezu körperlich attraktiv. Sie locken mit einer Art Exogamie der Sprache, die aus dem Umkreis des Immergleichen, dem Bann dessen, was man ohnehin ist und kennt, heraus möchte. Diese Passage scheint mir für das Schreiben Emine Sefki Östermaas insofern besonders passend zu sein, als hier diesen Verlockungen einer Exogamie lustvoll nachgegeben wird, beziehungsweise auch im Lesen nachgegeben werden kann. Aus der Überschreitung scheinbar natürlich organisch gezogener Grenzen zwischen einzelnen Sprachen resultiert ein kreatives Potenzial. Kreativ in genau dem Sinne, in dem das Wort im 19. Jahrhundert aus dem Französischen in den deutschen Sprachgebrauch übernommen wurde. Nämlich als ein Bühnenwort, abgeleitet von créer un rôle, eine neue Rolle auf der Bühne darstellen. Auf die Nähe der Sprache zum Spiel kommt auch Adorno in anderem Zusammenhang zu sprechen. Zitat: Das Fremdwort mahnt krass daran, dass alle wirkliche Sprache etwas von einer Spielmarke hat, indem es sich selber als Spielmarke einbekennt. Auch in diesem Bild wird nochmals betont, dass an den Lesefluss irritierenden fremden Wörtern nur einsehbar wird, was Sprache insgesamt ausmacht. Zirkulation und Spiel der Zeichen in immer neuen Wendungen. Dabei ist dies freilich nicht nur auszudeuten im Sinne eines uneingeschränkt positiven und dabei letztlich flachen Kreativitätsbegriffes. In dem Bild von der Sprache als Spielmarke steckt auch, dass sie die Hände wechseln und sich gegen den Spieler wenden kann. Sie bezieht sich letztlich nur auf sich selbst. Eben um diese Selbstreferenzialität geht es auch Adorno. Das fremde Wort mache sich zum Sündenbock der Sprache, insofern es das Verfehlen der Sprache offensichtlich mache, etwas außer sich selbst zu benennen. Zitat: Sprache hat Teil an der Trennung von Sache und Gedanke. Der übliche Klang des Natürlichen betrügt darüber. Er erweckt die Illusion, es wäre, was geredet wird, unmittelbar das Gemeinte. Entgegen dieser Illusion eines unmittelbaren Ausdruckes, wie er etwa in der Idee einer Muttersprache transportiert wird, erinnert das Fremdwort daran, dass keine Sprache ein Ding unmittelbar zu bezeichnen mag. Mit anderen Worten, es erinnert an die mythische Urszene der Entstehung der Sprachen aus der Zerstörung des Turms zu Babel. Die menschlichen Sprachen entstehen in der biblischen Szene allesamt bei der Zerschlagung der einen umfassenden Ursprache. Ihre verbleibende Gemeinsamkeit ist einzig ihre Verwirrtheit. In unserem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass bei dieser Gelegenheit auch das erste Fremdwort in die Welt zu kommen scheint: Babel. Seine Bedeutung ist etymologisch bekanntlich nicht zweifelsfrei zu klären. Es verweist lediglich auf Verwirrung und behält in den Bibelversionen der verschiedenen Sprachen den Charakter eines Fremd- oder Kunstwortes, eines nie ganz zu übersetzenden Fremdkörpers als Fluchtpunkt allen menschlichen Sprechens. Babel funktioniert somit als ein Fremdwort ganz im Sinne Adornos, als eine wandernde Geschosskugel im Ideal der immanent geschlossenen organischen Sprache. Babel, wie es in der Postmoderne zuweilen geschehen ist, unumschränkt positiv zu deuten, als eine beglückende Vielfalt von Sprache und Zeichen, hieße diese traumatische Spur zu vergessen, die in Gestalt der Fremdwörter die Sprache durchzieht und auf ihre Selbstreferenzialität und Unverlässlichkeit, aber auch Zerschlagbarkeit verweist. Eben diese Spur tritt aber als wiederkehrende Babel-Konstellation gerade in der Literatur der Moderne immer wieder auf, im Zusammenhang von Sprachverlust, Sprachentzug einerseits und experimentellen Schreibweisen andererseits. Sie lässt sich auch in den Texten Emine Sefge Özdemirs verfolgen. Mutterzunge, Sprachgewinn durch Sprachverlust. Özdemirs Erzählwerk eröffnet bekanntlich die Auseinandersetzung mit Sprachverlust und Sprachwechsel, der seinerseits einen Prozess der Sprachsuche einleitet. Am Ende der beiden Erzählungen Mutterzunge und Großvaterzunge steht dann gegenüber der kulturellen Norm eines Schreibens in der Muttersprache das neue Selbstverständnis einer Wörtersammlerin. Der Karawanserei-Roman zeigt in der Folge eindrücklich, in welchem Ausmaß dieses aus der Sprachnot entstandene Prinzip des Auflesens literarisch produktiv gemacht werden kann. Ohne hier nochmals ausführlich inhaltlich auf die bekannten frühen Erzählungen einzugehen, ist es mir wichtig zu zeigen, dass am Beginn von Özdemirs Erzählwerk und dessen spezifischer Sprache eine Art partieller Aphasie aufgrund der Erfahrung politischer Gewalt und deren Übergriff auf die Muttersprache steht. Wo die türkische Sprache zum Medium einer repressiven politischen Gewaltherrschaft im Kontext der politischen Unruhen und des Militärputsches geworden ist, bietet der Sprachwechsel die Möglichkeit, diese schmerzhaften Ereignisse zu erinnern. Zitat: Diese Sätze von der Mutter eines Aufgehängten erinnere ich mich auch nur so, als ob sie diese Wörter in Deutsch gesagt hätte. Die Schriften, also die Schlagzeilen türkischer Zeitungen, kamen auch in meine Augen wie eine von mir gut gelernte Fremdschrift. Özdemir stellt dabei mit der Genauigkeit einer Fallgeschichte eine psychoanalytische Erkenntnis zum Zusammenhang von Trauma und Sprachwechsel dar. Der zufolge Erinnerung bis zu einem bestimmten Grade mit dem Wortlaut selbst verknüpft und abgespeichert sind, sozusagen noch über der Abspeicherung über die Sache oder über das Bild der Sache. Der Wechsel in eine andere Sprache kann demzufolge zunächst dem Prozess des Verdrängens bestimmter Erinnerungen entgegenkommen, da nun neue, individuell unbelastete Wörter zur Verfügung stehen. Problematisch kann dabei allerdings sein, dass dabei auch die Erstsprache selbst, eben als Trägerin der unliebsamen Erinnerung, komplett verdrängt wird, was wiederum zu Symptomen partieller Amnesie oder Aphasie führen kann. Die therapeutische Heilung muss an eine Rekonstruktion der Erstsprache geknüpft werden, über die dann erst die traumatischen Erlebnisse wieder in Sprache übersetzt und gehoben werden können. Bis zu einem gewissen Punkt lässt sich Mutterzunge anhand dieses individualpsychologischen Modells durchaus ausdeuten. Die Muttersprachaphasie der Erzählerin, die kursivierten türkischen Wörter im Text als unassimilierbare Fremdkörper, die auf eine ebenso unassimilierbare traumatische Erfahrung verweisen, mit dem das Ich sich erst durch den Prozess der Übersetzung und Wiedergewinnung der Erstsprache auseinandersetzen kann. Dem Heilungserfolg, der in der Therapie durch die Wiedergewinnung ungebrochener Sprachfähigkeit bezeugt würde, entzieht sich der literarische Text allerdings. Erstens, weil er im Prozess der Rekonstruktion auf weitere Unheilheiten der Muttersprache stößt, wie ihre Veränderung durch die Migration nach Deutschland, ebenso wie die durch die historische Schriftreform von Atatürk. Zweitens, weil die Sprache der Erzählung, die Fremdwörter und die Fremdkörper nicht eingeebnet werden, sondern eben die Sprache Erzählung durch diese kursivierten Fremdwörter und zum Teil dann auch unkursivierte, eine konstitutiv gebrochene bleibt. Eine Muttersprache wird hier bekanntlich nicht mehr erreicht, sondern eine Mutterzunge, in der die Sprache aus der unvollständigen Übersetzung und der Verfremdung ihr poetisches Potenzial gewinnt. Die Frage der Auswirkung politischer Gewalt auf die Sprache und die daraus resultierende Konsequenz für den Wortgebrauch wird an einer hier auch bereits mehrfach zitierten Stelle in Seltsame Sterne starren zur Erde wieder aufgegriffen. Ich zitiere nochmals: Ich bin unglücklich in meiner Sprache. Wir sagen seit Jahren nur solche Sätze wie: Sie werden sie aufhängen, wo waren die Köpfe, man weiß nicht, wo ihr Grab ist, die Polizei hat die Leiche nicht freigegeben. Die Wörter sind krank. Meine Wörter brauchen ein Sanatorium wie kranke Muscheln. Es gibt eine Stelle am Ägäischen Meer, wo drei Ströme zusammenkommen. Man bringt Säcke mit Muscheln aus Istanbul, Izmir, Italien dorthin, die im schmutzigen Wasser krank geworden sind. Zitat Ende. Mag man an dieser Stelle noch plausibel argumentieren können, die Migration an einen anderen Ort trage zur Gesundung der Muscheln bei, so ist die hier und da in Interpretationen und Kritiken vorgetragene These, in der Zweitsprache, in Östermas Fall also im Deutschen, würden die kranken türkischen Wörter gesund, meines Erachtens eher abenteuerlich. Und dies nicht nur, weil mir die Idee, ausgerechnet in der deutschen Sprache eine Heilanstalt für an politische Gewaltherrschaft erkrankte Wörter zu sehen, dubios vorkommt. Mit Adorno betrachtet, erschließt sich das Bild des Sanatoriums allerdings über seine Buchstäblichkeit. Als Ziel für die kranken Wörter setzt der Text das Fremdwort, Sanatorium, nicht Heilanstalt. Für die muttersprachlichen Wörter besteht vielleicht eine Hoffnung, wenn sie ins Fremdwort übertragen werden. Denn eben als Ausdruck der Entfremdung selbst ist den Fremdwörtern nach Adorno die Hoffnung auf ein zukünftiges Sprachreich inhärent, in dem die dumpfe Gefangenschaft des Menschen in der vorgedachten Sprache zersprengt werden kann. In diesem Sinne ist die in Mutterzunge begonnene Suche nach Sprache, sind die vielfältigen Verfremdungsstrategien meines Erachtens zu lesen. Der Wechsel ins Deutsche ist dabei, wie bereits Ottrud Gutjahr ausgeführt hat, nicht für sich genommen entscheidend, sondern deshalb, weil er eine Station auf dem Weg in die Literatur ist. Auf diesem Weg ist der Wechsel ins Deutsche allerdings meines Erachtens auch keine grande idée négligeable. Er bringt bei Östermar die Notwendigkeit einer vielfältigen Auseinandersetzung mit der in der deutschen Literatursprache angetroffenen Topoi mit sich. Mit Referenzen auf Else Lasker Schüler, Bertolt Brecht oder Franz Kafka knüpft Östermar in ihrem Werk an die Tradition eines minoritären Schreibens und die der Exilliteratur an, wodurch, wie Kader Konuk herausgearbeitet hat, ein besonderer Erinnerungsraum entsteht, in dem sowohl türkische als auch deutsche Geschichte in neuer Weise gelesen werden. Über die geteilte Erfahrung der deutschen Sprache als einer Fremden oder einer Entfremdeten kommunizieren Mutterzunge, ebenso wie die Berlin-Istanbul-Trilogie, auch mit der deutschen Exilliteratur nach 1933. Ohne dies hier im Detail ausführen zu können, lassen sich in der Beschreibung von Sprachverlust und Gewinnung einer Literatursprache als fremde Sprache in Mutterzunge meines Erachtens etwa Korrespondenzen zu Peter Weiß' Hamburger Lessing-Preisrede finden, mit dem Titel Laokoon oder Über die Grenzen der Sprache, 1965 gehalten. So etwa dort, wo die Sprache in den Händen der Gewaltherrschaft eine bedrohlich materielle Dimension in fetten Buchstaben, so weiß, gewinnt und die Worte der verlorenen oder zerstörten Muttersprache nach dem Sprachwechsel nur noch als Wortfolgen und unverständliche Rebuszeichen in der Nacht auftauchen, aus denen eine Literatursprache in mühsamen Spracherwerbsprozessen wieder gewonnen werden muss, und zwar auch dann, wenn es zuvor eine Erstsprache war. Zitat weiß: So kommt der Schreibende auf einem Umweg über den Zerfall und die Machtlosigkeit zum Schreiben. Aber die Möglichkeit entsteht, dass er mit der Sprache, die ihm zur Arbeit dient und die nirgendwo mehr einen festen Wohnsitz hat, überall in dieser Freiheit zu Hause sei. Zitat Ende. Auch Mutterzunge und Großvaterzunge markieren die Gewinnung der Literatursprache in der Abkehr von der westlich-romantischen Idee einer organischen, homogenen, fest verwurzelten Muttersprache. Großvaterzunge, aber auch der Karawanserei-Roman öffnet das ohnehin noch junge Gebilde einer türkischen Nationalsprache auf eine darunterliegende, durch den politischen Homogenisierungsakt verdrängte Nähe zu anderen Sprachen, in erster Linie natürlich zum Arabischen. In den Szenen der Wortabgleichungen von Türkisch und Arabisch mit dem Lehrer Ibni Abdullah tritt die Offenheit der Muttersprache auf andere natürliche Sprachen hin in den Blick. Dies bleibt nicht bei den historischen Sprachverwandtschaften Türkisch-Arabisch stehen, wie der Wortwechsel zwischen der Erzählerin und einem Mädchen am Schluss von Mutterzunge in Berlin zeigt. Zitat: Ruch, Ruch nehme ich an. Ruch heißt Seele, sagte ich zu dem Mädchen. Seele heißt Ruhe, sagte sie. Zitat Ende. Mein letzter kurzer Abschnitt, das Dada der Karawanserei. Auf die in Mutterzunge und Großvaterzunge vergleichsweise kontrolliert betriebene Sprachöffnung folgt in Das Leben ist eine Karawanserei Mehrsprachigkeit in allen Spielformen. Der Text wimmelt nicht nur nachgerade von Wörtern türkischer, arabischer und anderer Herkunft, die in unterschiedlicher Transkription ins Deutsche einwandern, das seinerseits von der Dislokation der Zeichen erfasst wird. Sprache wird rigoros geöffnet, etwa in den aus wörtlichen Übersetzungen gewonnenen Neologismen. Exogamie pur sozusagen. Kein Wunder, dass dabei auch fortlaufend körperliche und sexuelle Sprachbilder produziert werden. In ihrer Fremdheit und Opazität tritt Sprache aber auch in Erscheinung, wo sie auf archaische Formen, auf Vorstellungen von Wortmagie und kindlicher Lautsprache zurückbuchstabiert wird. Das aus der Brechung gewonnene Schreibprinzip des Wörtersammelns materialisiert sich in der Karawanserei in der Lust an der Auflistung und Wiederholung von Grußformeln, Gebeten, obszönen Wörtern, idiomatischen Wendungen und Onomatopoetika aller Art und auch in ganz unterschiedlichen Transkriptionen. Diese verbinden sich mit den anderssprachigen Wörtern. Anders formuliert: Die fremden Wörter tauchen mit Vorliebe dort auf, wo die Selbstreferenzialität und Materialität von Sprache ohnehin leicht einsehbar ist und ihre Poetizität und Ästhetizität erhöht ist. Dabei geht es meines Erachtens nicht um eine Form der fingierten Mündlichkeit, sondern um ein Verfahren, in der Poetizität inszeniert wird. Gleichzeitig spielt Östemar entlang dieser so materiell wie möglich aufgefassten Wörter ihre Literatursprache in den Bereich des Semiotischen hinüber, entfremdet sie dem Symbolischen mit seinen Bedeutungs-, Definitions- und Gebietsansprüchen. Wenn über beinahe eine Seite hinweg das Wort Chit, Chit, Chit wiederholt wird, um das Knacken von Sonnenblumenkernen wiederzugeben, rücken mit dem Lautbild auch die visuellen Qualitäten der Schrift ins Bild und ein übereinzelsprachliches, mimetisches Vermögen der Sprache wird zum Erscheinen gebracht. Östemar schließt dabei deutlich an avantgardistische Verfahren an. Auch weil die titelgebende Karawanserei es nahe zu liegen scheint, darf an Lautgedichte wie etwa Hugo Balls Karawane gedacht werden. Sie erinnern sich vielleicht an den ersten Vers, Jolifanto Bamblo Ofali Bambla, also auch das eine Einholung einer Karawane in Sprache. Die Autorin selbst hat in einem Interview und gestern auch nochmal hier im Saal davon gesprochen, dass das Buch in einer Art Sprachdadaismus geschrieben sei. Dieser Verweis verdiente es meines Erachtens noch ausführlicher verfolgt zu werden, auch als ich es jetzt hier in den abschließenden Worten tun kann. gibt doch auch die als Antwort auf den Wahnsinn des Ersten Weltkrieges entstandene transnationale Dada-Bewegung die traumatische Spur der Sprach- und Sinnzerschlagung in immer neuen Anordnungen von Zeichen und Sprachbruchstücken zu lesen. Die chaotische Vervielfältigung antwortet hier auf die historische Gewalt- und Zäsurerfahrung. Ähnlich zeigt sich auch in der Karawanserei, wie mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und der Neukonzipierung der Türkei als homogener Nationalstaat nach westlichem Vorbild kulturelle Ordnungssysteme buchstäblich aus den Fugen geraten. Kleider, Gebete, Bilder, Lettern und Wörtern wirbeln aus den sinngebenden Ordnungen freigesetzt durcheinander und gehen neue groteske Verbindungen ein. In einem Bauerndorf tragen plötzlich alle Männer Damenhüte, weil ein findiger Händler sie ihnen als europäische Kopfbedeckung zu verkaufen musste, etc. Also diese Bilderreihen waren, glaube ich, sehr weit weiterzuführen. Die Zeit selbst ist aus den Fugen geraten, wie die Zeitungsleseszene der Großmutter zeigen, in denen letztere immer auf die abgebildeten Menschen deutet und fragt, ist der tot oder lebendig und der tot oder lebendig. Bis in die Erzählgegenwart der 1950er und 60er Jahre hinein spuken die Überreste alter Ordnungen herum. Die Erfahrung der Entortung im eigenen Land ist dabei ebenso bedrohlich, wie sie experimentelle Darstellungsweisen generiert. Schlusszitat aus der Karawanserei. Die Frauen sagten, die Füße dieses Landes sind von ihrem Boden weggeflogen. Wohin? Wer weiß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.